Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Liebes Publikum, interessieren Sie sich für Batterien, die ohne Lithium auskommen? Dann sind Sie hier goldrichtig. Lassen Sie uns ein Abo da und bewerten Sie doch unseren Podcast in Ihrer Podcast-App. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ja, geladen heute im Podcast Dr. Fabian Jeschul. Herzlich willkommen.
Hallo. Schönen guten Tag und danke für die Einladung.
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Sie sind Gruppenleiter am Institut für angewandte Materialien des Karlsruher Instituts für Technologie und Forschungsbereichssprecher bei Polis.
Wir wagen mal zu Beginn dieses Podcasts einen Blick aufs Periodensystem. Wer in diesem Podcast aufgepasst hat, der weiß natürlich, Kalium, Natrium und Lithium befinden sich in der ersten Hauptgruppe des Periodensystems. Das sind die Alkali-Elemente und wie schon angedeutet, unter Lithium, Natrium, da befindet sich auch das Element, worum sich dieser Podcast heute dreht, nämlich Kalium. Wenn Sie jetzt als Batterieforscher das so sehen, was kommt Ihnen in den Kopf, wenn Sie das Element Kalium beäugen, Herr Dr. Jeschul, mit Blick auf die kleinen Brüder Natrium und Lithium?
Ja, wahrscheinlich das, was jedem Chemiker erstmal durch den Kopf geht, nämlich die unterschiedlichen Flammenfarben. Also Lithium brennt ja normalerweise rot, bei Natrium haben wir so eine gelb-orangene Flamme und bei Kalium dann eher so ein lila Ton. Das ist auch, glaube ich, das, mit dem jeder Chemiker so im ersten Semester in Kontakt kommt und noch irgendwie so eine Beziehung herstellen kann. Natürlich werden die Elemente immer schwerer, also wenn man von Lithium über Natrium nach Kalium geht. Und da stellt man sich natürlich auf Batterie sich dann irgendwann die Frage, macht es noch Sinn, so ein schweres Element in der Batterie zu verbauen? Alle Elemente sind sehr luftempfindlich. Lithium ist da noch relativ gnädig. Bei Kalium haben wir schon sehr, sehr heftige Reaktionen. Also vielleicht diejenigen nach dem Podcast, die noch Lust haben, können sich mal auf YouTube Videos anschauen von Natrium oder Kalium, die ins Wasser geschmissen werden. Der Boom wird quasi immer größer, je schwerer das Element in der Gruppe wird.
Wir haben in diesem Podcast Kalium-Ionen tatsächlich noch nie thematisiert, deswegen vielleicht mal so zum Einstieg, wie lange und auch wie intensiv wird dann eigentlich an Kalium-Ionen-Batterien geforscht?
Das sind jetzt ungefähr 10 Jahre, also die ersten Publikationen kamen so um 2014, 2015 raus, indem man mal angefangen hat, systematisch zu untersuchen, wie sich Kalium in Graphit einlagert, elektrochemisch. Das ist eigentlich ein Vorgang, den machen sehr, sehr viele Elemente. Also man kann auch die Reihe runtergehen im Periodensystem. Rubidium, Cäsium bilden auch solche Verbindungen. Nur Natrium ist da tatsächlich die Ausnahme, oder umgekehrt müsste man eigentlich sagen, Lithium ist die Ausnahme. Damit fing es im Prinzip an und dadurch, dass man schon relativ viele Komponenten zur Verfügung hatte, beispielsweise aus der Natriumforschung, ging es dann auch relativ schnell, so innerhalb von 3 bis 4 Jahren hin zur Vollzelle. Also das erste Mal, dass ich in Kontakt kam mit diesem Zellkonzept, war 2017, kurz vor meiner Promotion. Da habe ich einen Vortrag gehört von einem japanischen Professor, der dieses Zellkonzept vorgestellt hat und damals auch schon auf der Ebene von einer Zelle Graphit gegen Kathodenmaterial, also nicht nur im Labor eine einzelne Elektrode getestet.
Dann fallen wir gleich mal mit der Tür ins Haus. Was haben die denn zu bieten, diese ersten Kalium-Ionen-Batteriezellen? Von wie viel gravimetrischer und volumetrischer Energiedichte sprechen wir denn da?
Grundsätzlich mal unterscheiden sich perspektivisch die Kalium-Batterien nicht großartig von den Natrium-Batterien, was die Energiedichte angeht. Ich habe die Zahlen mal kurz überschlagen und dann kommt man auf ungefähr 150 bis 200 Wattstunden pro Kilogramm. Also das ist ungefähr das, was man auch für eine Natriumbatterie erwarten würde, beziehungsweise das, was man auch ungefähr von einer LFP-Graphitelektrode bei Lithium-Ionen-Batterien erwartet. Also das Ziel mit dieser Zelltechnologie wäre eigentlich, dass man genau in diesen Bereich vorstößt, um da quasi noch eine Alternative zu bieten zu den anderen Zellchemien.
Ja, da sprechen wir nachher noch so ein bisschen drüber, welche Relevanz das vielleicht auch hat oder welche Anwendungsebene da so gefunden werden kann. Aber gehen wir erstmal nochmal weiter durch. Welche Spannung können die denn liefern, diese Kalium-Ionen-Batterien?
Mit Kalium können wir tatsächlich in den 4-Volt-Bereich vorstoßen. Wir kennen das auch von Lithium-Ionen-Batterien. Bei Natrium ist es weniger häufig, einfach durch die Kombination der Elektroden auf beiden Seiten. So hält sich das Ganze dann eben die Waage. Also Kaliumbatterien bieten quasi eine höhere Zellspannung. Das Kalium selbst ist aber ein bisschen schwerer. Dadurch hat man geringere gravimetrische Kapazitäten. Umgekehrt hat man beim Natrium die niedrige Zellspannung, aber kann ein bisschen mehr Natriumionen in den Materialien speichern. Deshalb kommt man da eben ungefähr auf ähnliche Werte bei den Energiedichten.
Können Sie das nochmal kurz erklären? Sie haben gerade gesagt, Graphit wird an der Anode verwendet, ähnlich wie bei Lithium-Ionen-Batterien. Was genau verwendet man denn an der Kathode? Das ist ja nicht nur Kalium.
Auf der Kathodenseite verwendet man im Moment vor allem diese Prussian Blue Analogs oder Preußisch Blau oder Berliner Blau, wie auch immer. Diese Materialien haben eben diese schöne Eigenschaft, dass sie sich einfach im Labor herstellen lassen. Das ist, was der Chemiker so als Kippschüttchemie bezeichnet. Also man kann es durch eine einfache Fällungsreaktion herstellen und dann trocknen, ist nicht luftempfindlich und lässt sich daher sehr einfach im Labor einsetzen. Grundsätzlich mal muss man aber sagen, dass das Ziel schon wäre, dass man auch hier Richtung Schichtoxide oder polyanionische Strukturen geht, einfach weil die höhere Spannungen bieten und vielleicht noch ein bisschen mehr Kapazität speichern können. Ihr habt ja schon im Podcast besprochen, was die Materialklasse der Prussian Blue so zu bieten hat.
Werden wir auch verlinken nochmal, dass Sie sich das auch nochmal anschauen bzw. anhören können, falls Sie das nicht schon getan haben. Sie haben gerade gesagt, die Schichtoxide, die werden, das ist so ein bisschen im Prinzip das Ziel, was man hat. Vielleicht können Sie nochmal kurz zusammenfassen, was sind denn im Moment so die größten Herausforderungen so in der Forschung? Also warum gibt es jetzt im Moment diese Schichtoxide noch nicht in den Batterien, sondern man greift auf Preußisch Blau zurück?
Schichtoxide sind besonders problematisch, weil man sich vorstellen muss, man hat ein Kristallgitter und da muss jetzt dieses große Kalium-Ion irgendwie durchgedrückt werden. Das ist natürlich schwieriger, je größer das Ion ist, beziehungsweise man kann umgekehrt argumentieren, bei so einem Preußisch Blau sind diese Gitterabstände sehr groß. Das heißt, da können sehr viele Ionen rein und raus, dass sie großartig behindert werden jetzt von dem Kristallgitter. So hat man ein bisschen einen Sieb-Effekt, ne? Je nach Struktur, die man einsetzt, wandern halt manche Ionen schneller und langsamer. Das führt auch dazu, dass das Potenzial viel schneller abfällt. Also wo wir jetzt beispielsweise bei Schichtoxiden irgendwie einen Potenzialbereich von vielleicht 3,5 Volt bis 4,3 Volt oder sowas haben, wenn wir das Ganze B- oder entladen, hätten wir halt bei Kaliumschichtoxiden einen Potenzialbereich von 2 bis 4,5 Volt oder so. Und das schmälert natürlich dann auch die Energiedichte, weil man im Schnitt eine niedrigere Zellspannung erhält.
Und wie sieht das bei der Zyklenanzahl aus? Also wie stabil sind diese ersten Kalium-Ionen-Batterien?
Also ich muss sagen, dafür, dass es die Technologie noch nicht so lange gibt, sind es schon sehr gute Ergebnisse von ein paar hundert Zyklen. Man muss allerdings dazu sagen, dass da immer noch so ein bisschen, getrickst klingt ein bisschen unfair, wird aber, man setzt beispielsweise Kalium im Überschuss ein, um einfach mal zu schauen, was können die Batterien Langzeit leisten, wenn mal so die ersten Verluste vorbei sind und läuft sie danach stabil oder habe ich einfach einen kontinuierlichen Prozess, der irgendwie meine Ladungsträger auffrisst. Von daher muss man da immer ein bisschen aufpassen, was da eigentlich genau gerade veröffentlicht wird. Es sieht schön aus, ein paar hundert Zyklen laufen auch einwandfrei, aber es kann halt eben gut sein, dass die Kathode einem sehr großen Überschuss vorliegt und in dem Fall finden trotzdem sehr viele Nebenreaktionen statt.
Was schätzen Sie, können das schon so in Richtung Natrium-Ionen-Batterie-Zyklen Stabilität gehen oder was denken Sie?
Perspektivisch denke ich schon, ja. Aber also so eine der größten Herausforderungen, glaube ich, ist im Moment die Stabilität dieser Grenzflächen, die sich an den Elektroden bildet. Hier auch wieder ein Vergleich zwischen Lithium, Natrium und Kalium. Man hat einfach festgestellt, dass beispielsweise Lithiumsalze wesentlich weniger löslich sind in den Elektrolyten, die wir heute verwenden. Und dementsprechend diese schützende Schicht, die sich normalerweise ausbildet, die ist beim Kalium nicht so sehr ausgeprägt. Die ist auch beim Natrium schon weniger ausgeprägt, was dazu führt, dass man auch hier eben gegen diese hohen Verluste ankämpfen muss. Durch komplexe Elektrolytgemische, Additive, neue Salze, vielleicht andere Lösungsmittel. Entsprechend gibt es da sehr viel auf der Elektrolytseite zu tun, um diese Grenzflächen quasi zu stabilisieren.
Liebes Publikum, Sie sehen hier an diesen Ausführungen, sehr, sehr spannend. Hier kann man mal an dieser Technologie so ein bisschen miterleben, wie komplex Batterieforschung ist. Und da kriegt man vielleicht ein sehr gutes Ergebnis dann irgendwann mit Testzellen und so weiter, was die Energiedichte angeht. Und dann muss man aber irgendwie feststellen, naja, man hat nicht genug Zyklen und so muss man immer an verschiedenen Stellschrauben wieder drehen. Ja, so funktioniert das. Das ist im Prinzip so der Forschungsalltag in unseren Instituten. Kommen wir mal zu einem Vorteil, den wir jetzt gelesen haben, so in der Vorrecherche. Wie kommt denn die Zelle mit niedrigen Temperaturen zurecht? Wir haben da gelesen, das soll ähnlich gut wie bei Natrium sein.
Ja, ist eigentlich eher abhängig von der Elektrolytmischung, die ich einsetze. Bei Natrium, dadurch, dass ich die Hardcarbons statt dem Graphit einsetze, habe ich den Vorteil, dass ich nicht so sehr an organische Carbonatgemische gebunden bin, die normalerweise eingesetzt werden. Das Problem ist, da ist eine Komponente drin, die sehr schnell auskristallisiert. Das heißt, wenn die Temperatur sinkt, dann verfestigt sich irgendwann mein Elektrolyt und dann ist auch kein Ladungstransport mehr möglich. Bei Natriumbatterien können wir zum einen eben den Elektrolyten einfacher mischen, weil Graphit nicht mit so viel Elektrolyten kompatibel ist. Und dadurch haben wir diese Tieftemperaturbeständigkeit. Jetzt ist es so, dass gerade bei Kalium auch noch ein paar andere Elektrolyte im Gespräch sind, die vielleicht diese Niedrigtemperaturfähigkeit tatsächlich mit sich bringen. Das ist aber steckt alles noch sehr in den Kinderschuhen, muss man sagen. Also die meiste Zeit, wenn wir im Labor Experimente durchführen, dann ist es bei Raumtemperatur. Und dann braucht man erstmal ein System, mit dem man happy ist, um dann überhaupt mal andere Temperaturbereiche anzuschauen. Und häufig schauen wir uns die höheren Temperaturen an, einfach weil wir damit rechnen müssen, dass die Batterie irgendwann mal warm wird und wir wissen müssen, ob sie dann noch stabil und sicher läuft. Man muss aber auch dazu sagen, also dass selbst bei Lithium-Ionen-Batterien gäbe es Alternativen. Also ich könnte jetzt, wenn ich nicht so sehr auf Energiedichte getrimmt bin, die Lithium-Titanate beispielsweise einsetzen und dann ein Elektrolytgemisch wäre beispielsweise Gamma-Butyrolacton, das man hier einsetzen kann als Lösungsmittel, ist auch in K.O.-Tropfen drin. am Ende scheitert es wirklich am Elektrolyten.
Ja, liebes Publikum, mal ein kurzer Ausflug. Wir haben einen neuen Podcast, speziell für Kinder, der sich mit dem Klimawandel und der Energiewende auseinandersetzt. Den Link finden Sie unten in der Beschreibung. Spielen Sie das doch mal Ihren Kindern vor und teilen Sie das vielleicht auch mit anderen Eltern. Damit Sie jetzt mal einen kurzen Einblick bekommen in diesen Podcast, spielen wir Ihnen mal ein bisschen was davon vor.
Die Klimafüchse. Schlaue Tricks für besseres Klima.
Und was bedeutet erneuerbare Energie?
Zu erneuerbaren Energiequellen gehören zum Beispiel Wind, Sonne und Wasser. Wie der Name schon verrät, können erneuerbare Energien nicht nur einmal benutzt werden. Erneuerbare Energien werden aus nachwachsenden, also erneuerbaren Rohstoffen gewonnen.
Mit diesem Strom von Wind oder Sonne können wir viele Sachen, die im Moment dem Klima schaden, trotzdem machen. Wir könnten damit unsere Heizung im Winter betreiben, ein Elektroauto antreiben, eben unser Smartphone laden und Fabriken könnten auch weiterhin Dinge herstellen.
Ja, zurück zu Kalium-Ionen-Batterien. Jetzt nehmen wir mal an, Herr Dr. Jeschul, Kalium-Ionen-Batterien kommen irgendwie auf absehbare Zeit, vielleicht in den nächsten 10 Jahren, auf den Markt. Wo wären die denn jetzt preislich einzuordnen? Also jetzt mal mit Blick auf NMC, auf LFP und vor allem auch Natrium-Ionen-Batterien. Was denken Sie?
Also ich berufe mich hier mal auf eine Kostenabschätzung von 2018. Die Gruppe, die diese Abschätzung gemacht hat, die hat auch inzwischen ein Startup gegründet, und die schätzen, dass der Preis wahrscheinlich so irgendwo bei 80 bis 100 US-Dollar pro Kilowattstunde liegt. Grundsätzlich kann man sich auch hier am Natrium orientieren, weil die Materialien sehr ähnlich sind. Größter Kostenfaktor ist da vor allem Graphit.
Herr Dr. Jeschul, jetzt denken wir natürlich, Kalium muss ja dann super, super billig sein. Ist das der Fall?
Kalium wird beispielsweise in der Düngemittelproduktion eingesetzt. Es gibt, ich glaube, in der Erdkruste ungefähr 2,5% Kalium. Also es ist kein Element, das uns irgendwann ausgehen wird. Die Frage ist natürlich immer, bekomme ich es denn dann wirklich zu einem Reinheitsgrad, das ich auch in der Batterie einsetzen kann. Also Kalium ist da, glaube ich, nie der begrenzende Faktor. Es sind dann eher andere Elemente.
Kann ich mir das so vorstellen, dass auch für Kalium-Ionen-Batterien, ähnlich wie bei Lithium, dann irgendwie Kaliumcarbonat oder Kaliumhydroxid der Rohstoff ist, der dann wiederum eingesetzt wird?
Genau, entweder die Carbonate oder abgebaut wird häufig Kaliumchlorid. Wir haben tatsächlich auch in den Salzwüsten, also beispielsweise in der Atacama-Wüste, finden wir sehr viel Kalium. Nur mal zum Vergleich, also Lithium kommt in diesen Sohlen in der Atacama-Wüste mit 0,04 Gewichtsprozent vor. Und wir finden dort in der Sohle ungefähr 2,4 Gewichtsprozent. Also schon ein deutlicher Skalierungsfaktor.
Muss das dann auch irgendwie noch besonders veredelt werden? Also wir haben das bei Lithium hier schon ein paar Mal thematisiert in einem Podcast, dass das im Prinzip dann erstmal nach China geht und dort wird es überhaupt erst zum Batteriematerial veredelt sozusagen.
Genau, also bei jeder Synthese muss ich erstmal die Ausgangsstoffe herstellen, die ich zur Synthese des Kathodenmaterials brauche. Im Falle von Preußisch Blau ist das allerdings ein Ausgangsstoff, der hat sogar eine E-Nummer. Also der wird durchaus häufiger eingesetzt. Insofern, also auch da jetzt speziell bei den Preußisch Blau, glaube ich, ist es nicht limitierend. Bei anderen Synthesen würde man dann eben die Hydroxide oder die Carbonate verwenden. Auch die entstehen ja dann meistens irgendwie bei der Aufreinigung durch Ausfällung.
Herr Dr. Jeschul, wenn man jetzt Kalium als Laie, als absoluter Laie im Internet, in Wikipedia eingibt, dann wird man relativ schnell auf die Reaktivität von metallischem Kalium als Problem kommen. Was würden Sie dazu sagen?
Ja, das ist immer meine Sorge, wir haben tolle Videos im Labor, wenn wir Kaliummetall entsorgen in unseren Testzellen, wie das Ganze hochgeht, wenn man es ins Eiswasser wirft. Sieht schön aus, sendet aber vielleicht die falsche Message, wenn man ja hergeht und sagt, Kalium-Ionen-Batterien, das wäre doch was. Also die Reaktivität steigt eben in dieser Reihenfolge Lithium, Natrium, Kalium. Insofern würde ich jetzt sagen, reines Kaliummetall ist, also da ja, kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen, dass das irgendwann eingesetzt wird, zumal der Schmelzpunkt bei 60 Grad liegt. Und insofern laufe ich hier Gefahr, dass ich irgendwann flüssiges Kaliummetall in meiner Zelle habe. Umgekehrt kann man sagen, also es gibt ja auch Batteriesysteme, die bei 300 Grad mit flüssigem Natrium operieren. Was wir sagen können, und da war ich ziemlich besorgt tatsächlich am Anfang, als wir diese Aktivitäten gestartet haben, wenn ich irgendwas aus der Glovebox heraushole, also aus der Handschuhbox mit der geschützten Argonatmosphäre, dass es sofort anfängt zu brennen. Also dem ist tatsächlich nicht so. Schwierig ist es immer, wenn Kaliummetall in Kontakt mit Wasser kommt. Und die Batteriematerialien selbst, bei denen ist es überhaupt kein Problem mehr. Da ist bestenfalls noch ein Sicherheitsrisiko dann der eingelagertes Kalium im Graphit. Wobei man hier dann auch wieder sagen kann, naja, das gleiche Problem habe ich bei eingelagertem Lithium. Da ist die Reaktivität auch nicht mehr so groß, eben weil es nicht mehr das Metall ist. Natürlich, jede Batterie hat einen sehr hohen Energiegehalt.
Dann machen wir an dieser Stelle mal einen kleinen Cut. Herr Dr. Jeschol, wir fragen uns natürlich, was sind denn perspektivisch Anwendungsfelder für die ersten Kalium-Ionen-Batterien? Ich glaube, es geht in Richtung stationäre Batterien, wobei wir natürlich auch jetzt gerade sehen, dass Natrium-Ionen-Batterien, über die wir dasselbe gesagt haben, jetzt plötzlich in Autos, in Elektroautos vorkommen. Insofern ganz grundsätzlich können Sie sich vorstellen, dass für alle Einsatzorte, die für Lithium und Natrium in Frage kommen, jetzt irgendwann dann auch Kalium kommt?
Ich sehe Kaliumbatterien immer als eine weitere Diversifizierung von den Batterietechnologien, die wir jetzt schon besitzen. Wenn wir ähnliche Energiedichten erreichen können, natürlich auch die notwendigen Sicherheitsaspekte berücksichtigt sind und wir die Materialbasis haben, um diese Zellen herzustellen, dann spricht, glaube ich, nichts dagegen, dass man die Batterien in den gleichen Anwendungen fährt, wie auch Natrium- oder Lithium-Ionen-Batterien. Aber ich stelle mir es auch ein bisschen so vor, dass je nachdem, welche Materialien ein Land gerade im Überschuss hat, kann auch die Batterietechnologie am Ende vielleicht einfach wechseln. Je nachdem, was man eben einfach zugänglich hat.
Aber da stelle ich mir die Frage, wenn Natrium-Ionen-Batterien, die jetzt schon im Markt sind, angekommen sind, so ähnliche Eigenschaften haben, ähnliche Anwendungsfälle, warum sollte sich jetzt eine Firma hinstellen und sagen, wir machen jetzt in Kalium-Ionen? Also was ist das Alleinstellungsmerkmal gegenüber Natrium-Ionen-Batterien?
Wir haben bei den Kalium-Batterien im Moment noch den Vorteil, dass wir teilweise auf Lithium-Ionen-Materialien zurückgreifen können. Also Graphitelektroden, wir wissen, wie man die herstellt. Wir haben eine Lieferkette, die ist schon aufgestellt. Also ich kann entweder das eine oder das andere fahren, je nachdem, was gerade billiger oder günstiger ist. Am Ende werden wir mit Kaliumbatterien nicht über die Energiedichten von einer Hochenergie-Lithium-Ionen-Batterie kommen. Insofern sind diese Batterietechnologien komplementär, würde ich sagen, diese Zellkonzepte austauschbar.
Jetzt gibt's ja aber auch Unternehmen, erste US-Startups beispielsweise, wie das Unternehmen Group One, die wollen genau das tun. Die wollen Kalium-Ionen-Batterien als Starterbatterien in Fahrzeuge einsetzen. Haben Sie eigentlich Kontakt zu solchen ersten Pionieren dann in der Wissenschaft oder ist das so eine Art paralleles Arbeiten an dieser Zelltechnologie?
Also ich habe eine grobe Vorstellung, was diese Startups machen. Es ist nur dann immer sehr, sehr schwierig, irgendwie einen Einblick zu kriegen. Also ich hätte jetzt noch keiner explizit angesprochen, aber oft ist es ja dann so, dass diese Startups irgendwie aus im Prinzip Ausgründungen von der Universität sind und doch irgendwie ein bekannter Professor aus diesem Feld irgendwie mit drin hängt, mit dem man schon mal geredet hat oder so.
Was halten Sie speziell von diesem Anwendungsfall der Starterbatterie?
Ich sag's mal so, mir ist schon zweimal die Bleibatterie in meinem Motorrad verreckt. Insofern vielleicht wird's einfach Zeit für ein neues Batteriesystem. Die Bleibatterien sind ja im Prinzip so ein geschlossener Zyklus. Also eine Bleibatterie, die heute eingesetzt wird oder verbaut wird im Auto, ist im Prinzip hergestellt aus einer alten Bleibatterie. Trotzdem hantieren wir eben mit Unmengen an Säure und Blei ist jetzt auch nicht das gesündeste Element. Und insofern, wenn wir da Alternativen haben, warum sollen wir die nicht nutzen? Weiß gar nicht, wie es bei den PKWs ist, aber zumindest bei den Motorrädern geht der Trend ohnehin schon zur Lithium-Ionen-Batterie. Und warum soll man diese kostbaren Lithium-Ionen-Batterien dann für sowas wie eine Starterbatterie verwenden? Also da würden sich jetzt ja wirklich günstige Materialien eignen.
Schauen wir uns mal die Forschungslandschaft ein bisschen genauer an. Wie ist es denn in Europa, aber auch speziell in Deutschland so aufgestellt um die Forschung zu Kalium-Ionen-Batterien, auch so im internationalen Vergleich?
Da ist vor allem eben unser Cluster zu nennen, Polis. Wir haben hier in den letzten 4 Jahren irgendwie verstärkt an Kalium-Ionen-Batterien geforscht. Hat ganz klein angefangen. Ich habe man äh, ja äh, noch als Postdoc damals ein kleines Projekt gestartet und daraus ist dann ja im Prinzip eine ganze Cardium-Gruppe geworden und mittlerweile können sich auch Kollegen von mir im Cluster für dieses Projekt begeistern. Es gibt inzwischen aber auch andere Projekte in Deutschland, beispielsweise auch zu einer Kalium-Feststoffbatterie, in der Hoffnung, dass das vielleicht noch alles ein bisschen sicherer gestaltet werden kann. Aber es ist alles noch sehr auf Sparflamme, sage ich mal.
Patrick hat schon erwähnt, dass in USA es ein Startup gibt, die schon direkt daran entwickeln, an diesem Batterietyp. Wie ist es denn grundsätzlich so, wenn Sie mal so einen Gesamtüberblick geben? Geht da die Forschung und Entwicklungsarbeit in erster Linie im Moment so von Grundlagenforschungseinrichtungen, öffentlichen Forschungseinrichtungen aus oder tatsächlich auch wirklich schon in größerem Stile von der Industrie?
Also ich glaube, wirklich einer Kalium- oder Kalium-Ionen-Batterieindustrie kann man an der Stelle noch nicht reden. Es gibt meines Wissens 3 Startups, die verfolgen alle sehr ähnliche Zellkonzepte. Und ansonsten findet im Moment alles noch im Labormaß oder größtenteils im Labormaßstab statt. Also wir sind eigentlich noch nicht mal an dem Punkt, dass wir jetzt wirklich einen Prototyp in der Hand haben und mal sagen können, ja, das hier ist eine, keine Ahnung, 1 oder 2 Amperestunden Zelle oder so. Was natürlich das Ziel bei uns in Polis ist, aber wie es eben so in der Forschung ist, na, man rennt diesem Ziel immer so ein bisschen hinterher und es kommen andere Dinge dazwischen, die man dann doch nicht so beherrscht, wie man gehofft hat.
Ja, an der Stelle bin ich mir ganz sicher, dass unter dem Podcast wieder irgendwelche Kommentare oder Fragen entstehen, die sagen, Mensch, bevor ihr überhaupt diese Kalium-Ionen-Batterieforschung hochfahrt, muss doch irgendwo ein Sweet Spot sein, eine Lücke, die andere Batteriezellchemien irgendwie hinterlassen. Da kann ich nur sagen, die Forschung ist immer erstmal auf Erkenntnisgewinn gepolt. Das ist das Ziel dabei. Wir würden Sie natürlich trotzdem fragen, Herr Dr. Jeschul, ob die Natrium-Ionen-Batterie grundsätzlich als Konkurrent zu dieser Kalium-Ionen-Batterie-Zelltechnologie zu sehen ist und wo Sie da Anknüpfungspunkte sehen, damit dann irgendwann mal auch Unternehmen diese Kalium-Ionen-Batterie vielleicht auch kommerzialisieren.
Wir bemühen uns schon darum, dass wir jetzt nicht nur Kaliumbatterien isoliert betrachten, sondern dass man wirklich die ganze Periode, die ganze Alkalimetallgruppe hernimmt und schaut, was verändert sich denn, wenn ich bei Materialien die Ionen austausche. Also beispielsweise, was verändert sich, wenn sich der Ionenradius ändert? Diese Fragen können ganz unterschiedlich sein. Also von der Diffusion in diesen Festkörpern über die Diffusion in der Flüssigkeit, Löslichkeit hatten wir angesprochen. Und da gibt es übergeordnete Trends im Periodensystem beziehungsweise in dieser Gruppe. Und diese zu verstehen, ist erstens mal Teil der Grundlagenforschung und andererseits natürlich, wenn ich jetzt hergehe und sage, Kalium-Ionen-Batterien haben reaktivere Grenzflächen, weil die nicht so gut geschützt sind. Naja, wenn ich eine Lösung erarbeite, mit der ich diese Grenzflächen schützen kann, ist das auch umgekehrt wieder eine Lösung, die man sich in Lithium-Ionen-Batterien vorstellen kann, wo die ganzen Prozesse nicht ganz so ausgeprägt sind, aber dann über die langen Zeiträume einen Unterschied machen können. Also der Gedanke schwebt natürlich immer mit. Zum zweiten Teil, ja, also man kann natürlich Natrium-Ionen-Batterien Konkurrent nennen. Wir brauchen natürlich wir brauchen Gegner und keine Opfer, aber ich sehe es eigentlich eher als eine Ergänzung. Am Ende können es wirklich Nischen sein, die sagen, okay, diese Zelle hat vielleicht genau die richtige Spannung oder kann richtig belastet werden solche Faktoren. Ist schwierig zu sagen, ob dann also wirklich genau jemand hergeht und sagt, ich entwickle jetzt eine Kaliumbatteriezelle mit den und den Spezifikationen, weil ich es hier anwenden möchte, ist natürlich der Idealfall. Unsere Aufgabe ist erstmal zu zeigen, ja, diesen Prototyp kann man machen, diese Zelle kann ähnlich viel leisten wie eine Natrium-Ionen-Zelle Und dann natürlich auch der ständige Versuch, dass wir das Ganze nachhaltiger gestalten. Also beispielsweise weg von Kobalt, weg von Nickel, weg von fluorhaltigen Verbindungen, die in der EU wahrscheinlich perspektivisch verboten werden. Und da wissen wir auch bei den Natrium-Ionen-Batterien noch nicht, wie gut das gelingt. Und das sind natürlich alternative Batteriesysteme willkommen. Weil man hier nochmal ausprobieren kann, vielleicht funktioniert es mit denen oder vielleicht kann ich hier einen Ansatz verfolgen, mit dem ich noch ein bisschen was rauskitzeln kann.
Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Dr. Jeschul. Liebes Publikum, jetzt sind Sie dran. Schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare unter dem Podcast und unter das Video. Was denken Sie denn zu Kalium-Ionen-Batterien und vor allem, was denken Sie zu dem Anwendungsfall der Starterbatterie in Autos? Das würde uns sehr, sehr interessieren. Ansonsten schalten Sie wieder ein in einer Woche. Am Sonntag sind wir wieder da. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.
Auf Wiedersehen. Ciao.
Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.